Heute beginnt der zweite Teil der Ringvorlesung Migration, Integration, Inklusion, Chancen, Herausforderungen und Perspektiven. Bei dem Titel zucke ich schon zusammen mit den Chancen, Herausforderungen und Perspektiven. Was ist eigentlich Migration, Integration, Inklusion? Da kann man schon ewig drüber sprechen. Und über ein ganz spezielles Thema wird ein Mann sprechen, der aus Berlin kommt. Und zwar ist die Rede von Yilmaz Günay von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und er wird einen Vortrag halten, Flucht und Migration, Hintergründe und Aspekte einer ökonomisierten Wanderungsbewegung. Und jetzt sprechen wir vorab schon am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Yilmaz Günay.
Guten Tag.
Ich grüße Sie. Mit dem Rassismus und mit Migration, Integration, Inklusion ist ja so eine Sache. Da müsste man erstmal über die Perspektiven reden. Das ist ganz schwierig. Ich habe mich mal beschäftigt mit dem Thema, mit dem Sie sich beschäftigen, und bin auf einen Artikel gestoßen. Und da schreiben Sie von der hässlichen Vorstellung von der eigenen Normalität und der kollektiven Zurückgebliebenheit der anderen. Das ist eigentlich so die Entstehungsgeschichte des Kolonialismus, der in uns allen irgendwie drinsteckt. Kann das sein?
Das würde ich wohl sagen, ja. Also ich glaube, dass wir gerade beim Thema Migration häufig dazu neigen, wir, und da meine ich tatsächlich wir alle, auf den Einzelfall zu gucken, ob das etwas ist, das in den Medien skandalisiert wird, ob das jemand ist, der abgeschoben werden soll, ob das eine Frau ist, die wegen ihres Kopftuchs keine Arbeit findet. Und dann werden immer spontan gute oder schlechte Lösungen gefunden. Aber wie sich das historisch herleitet, dass wir zu der Situation kommen, mit der wir heute überall in Deutschland, ob in der Großstadt, auf dem Land, in Ost oder West, konfrontiert sind, das passiert nicht so oft. Und ich glaube, es bietet sich an, zu schauen, wie sind wir eigentlich als Menschen, die in diesem Land leben, zu den Vorstellungen gekommen, die wir haben. Und da sehe ich eben, wie viele andere auch, dass die Zeit des deutschen Kolonialismus, die ja nicht nur eine Zeit des deutschen Kolonialismus war, sondern als europäisches Projekt, sondern passiert ist, dass diese Zeit immer noch nachwirkt mit Vorstellungswelten, mit Werturteilen, mit auch eben Vorstellungen von Zurückgebliebenheit oder von der eigenen Fortgeschrittenheit.
Sie schreiben weiterhin, da kolonialisieren europäische Staaten den größten Teil der Erde, ruinieren neben all dem Mord, der Sklaverei und der Ausbeutung von Ressourcen ganze Kontinente, kartografieren und archivieren, bauen Museen und errichten Institute an Universitäten und erzählen heute immer noch, dass dieses und jenes fremd sei. So bekannt wie das meiste Fremde ist wenig anderes. Und dann reden Sie vom Mythos von der Zivilisation und der Bürde des weißen Mannes. Was ist denn die Bürde des weißen Mannes?
Na, eins der Felder, das ganz gut erforscht ist, ist mittlerweile der englische, britische Imperialismus und die Kolonialzeit, vor allem in Indien. Und da, nicht nur da, aber eben auch da, war diese Pflicht, diese selbstempfundene Pflicht des weißen Mannes hinzugehen und die braunen Frauen vor den braunen Männern zu retten, sozusagen einer der Begründungszusammenhänge, warum das überhaupt passiert ist. Es ging nicht darum zu sagen, wir gehen jetzt mal nach Indien und zerschlagen da die lokalen Industrien und richten das Land dann zu, dass das eben dem weißen europäischen Imperialismus dann dient als Kolonie, sondern die haben gesagt, na, da finden so Witwenverbrennungen statt, da sind so widernatürliche Sexualpraktiken und Vorstellungen von Geschlecht, und der weiße Mann muss da quasi mit einer zivilisatorischen Mission hin, um diese Leute zu befreien von diesen ganzen rückschrittlichen, naturnahen, barbarischen Eigenschaften und Verhaltensweisen. Das ist eine Argumentationsfigur, die findet sich immer noch. Also wenn es darum geht, schauen Sie den Krieg in Afghanistan, da waren die sogenannten Frauenrechte auch einer der Begründungszusammenhänge. Schauen Sie sich an, wenn es über Debatten geht, Israel-Palästina, wo es dann heißt, Israel ist also das einzige Land, wo es den Schwulen gut geht in der Region, weil da eben in Tel Aviv ein CSD stattfindet oder so. Ich will das im Einzelnen gar nicht gut oder schlecht finden. Tatsächlich gibt es in jedem Land der Welt, auch in Israel und auch in Indien, so wie in Deutschland und überall, Ungleichbehandlung von Frauen und Homosexuellen und ethnischen Minderheiten und religiösen Minderheiten. Nur funktioniert in dieser Argumentation die Rettung von Frauen aus solchen patriarchalen Strukturen oder der Schutz von Homosexuellen. Das funktioniert ganz gut, um zu sagen, wir müssen das machen, ob wir das wollen oder nicht.
Nun könnte man sagen, das haben wir doch längst überwunden. Wir sind doch dermaßen zivilisiert, gerade in Europa. Und die Bösen, das sind doch immer die am Rand. Das sind die anderen, das sind die Rechten, das sind die Nazis oder der Mainstream. Ich bin doch irgendwie links und alternativ und bin doch aufgeklärt. Geht's da schon los?
Na, ich glaube, dass das ist sicher auch in der gesellschaftlichen Linken und in der politischen Linken ist das sicher auch eine Figur, sich selber für besonders avanciert zu halten und dann quasi ganz legitimerweise in andere Länder zu gehen oder innerhalb von Deutschland eben auch zu anderen Bevölkerungsgruppen zu gehen und zu sagen, Mensch, ihr habt da also ein Defizit und ihr könnt von uns lernen, und zwar folgendermaßen. Wenn wir uns anschauen den Krieg in Jugoslawien, da hat ja Joschka Fischer gesagt, also er ist bei den Grünen, weil er einerseits für Menschenrechte und sowas ist, und andererseits aber auch, weil er aus Auschwitz gelernt hat. Und gerade deswegen muss man Jugoslawien bombardieren, also Serbien in dem Fall bombardieren, um da also eine Wiederholung von Auschwitz zu verhindern. Und das ist natürlich ein bisschen perfide, weil im Endeffekt führt da also ein Land, das Großmacht werden will, ein Krieg, und der Schutz von Minderheiten, von Frauen, dient dann als Argumentationszusammenhang eigentlich für einen Krieg, der aus ganz anderen Interessen geführt wird, weil im Endeffekt, was mit den Frauen passiert in dem Land oder mit den Schwulen, das bombardiert wird, das interessiert ja niemanden. Wenn Sie sich Irak anschauen, wo also auch unter Saddam alles ganz zurückgeblieben und furchtbar rückschrittlich gewesen sein soll, da sind nach der Invasion des Westens wesentlich mehr Schwule ermordet worden als vorher, zumindest das die Zahlen, die bekannt werden. Insofern bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei der Beurteilung von solchen Argumentationen. Und da ist die Linke nicht frei von, das kann man wohl auch sagen, also gerade wenn es darum geht, die Gleichberechtigung von Frauen, die Gleichberechtigung von Homosexuellen, die Thematisierung von Antisemitismus unter dieser riesigen Bevölkerungsgruppe der Muslime, die da jetzt entstanden ist, aus den ehemaligen Türken und Türkinnen, aus arabischen, kosovarischen, albanischen und so Menschen, dann ist die Linke natürlich auch ein Teil von dem, dass sozusagen Probleme ausgelagert werden, dass gesagt wird, bei uns ist eigentlich alles schon ganz gut, nur bei euch hier in der Minderheitengruppe oder bei euch in diesem Ausland, da gibt es noch ein bisschen Bedarf.
Und dann haben wir es ja mit der Festung Europa zu tun. Also die Kritiker sagen, die Schengen-Grenzen sind das eigentliche Problem. Wir sind eine Festung, wir sind in unsere Festung drin irgendwie gefangen. Wie läuft's denn innerhalb der Festung? Genügen wir uns selbst? Kommen wir zurecht?
Ach, die Festung Europa, da bin ich bei dem Wort bin ich skeptisch. Einerseits haben wir natürlich ein Grenzregime, das fast ganz Europa abschottet gegenüber Einwanderung und so auch gegenüber der Einwanderung von Flüchtlingen, insbesondere aus Asien, aus afrikanischen Ländern, aus dem Nahen Osten. Aber gucken wir uns die Festung genauer an, dann sehen wir, dass es da große Unterschiede gibt. Also insbesondere zwischen Deutschland oder den Niederlanden und den peripheren Staaten, also Spanien, Italien, Griechenland, Zypern. Die meisten Flüchtlinge, die überhaupt es schaffen, nach Europa zu kommen, in eins der europäischen Länder, werden darauf verwiesen, dass sie da bleiben, wo sie ankommen. Das heißt, an einem der Küstenstaaten in der Regel. Das heißt auch, dass Griechenland mit seinen 10 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen mittlerweile fast 1,5 Millionen Flüchtlinge zu beherbergen hat. Wohingegen Deutschland ganz komfortabel sagen kann, also Leute, die über einen sicheren Drittstaat kommen, die sollen doch bitte dort bleiben, wo sie angekommen sind. Die sollen nicht nach Deutschland kommen. In der Folge haben wir tatsächlich in Deutschland eine ganz relativ gute Situation für Flüchtlinge. Also in der Regel muss hier niemand auf der Straße wohnen. In der Regel gibt es keinen faschistischen Mob, der den Leuten hinterherläuft. Es gibt relativ wenig Polizeigewalt. All das sind Phänomene, die in Griechenland etwa wesentlich schlimmer sind. Aber das ist natürlich damit erkauft, dass Deutschland seine Grenze nach Griechenland verschoben hat. Dass Griechenland jetzt ein Teil der deutschen Grenzsicherung geworden ist als sicherer Drittstaat. Deswegen lohnt sich das gerade bei der Asylgesetzgebung und auch beim konkreten Verfahren jeweils einen europäischen Blick zu haben und zu sagen, hier findet also aufgrund von wirtschaftlicher Abhängigkeit, wirtschaftlicher Stärke und Schwäche eigentlich eine ganz große Schweinerei statt. Die armen Länder im Süden werden abgespeist. Also Griechenland, da habe ich gerade die Zahlen gelesen, Griechenland kriegt 4 Millionen Euro dafür, dass sie so viele Flüchtlinge bei sich beherbergen von der EU. Aber sie kriegen 200 Millionen, 50 mal mehr, dafür, dass sie die Grenzen dichter machen, dass nicht weitere Flüchtlinge kommen. Und das ist natürlich eine sehr seltsame Prioritätensetzung dann.
Die Befürworter dieses Schengen-Raums und das Dichtmachen der Grenzen, die sagen, naja, wie soll denn es gehen, wenn alle zu uns kommen, wenn die Wirtschaftsflüchtlinge zu uns kommen, da brechen ja unsere Sozialsysteme aus, und das geht doch nicht, es können doch nicht alle zu uns kommen. Wie begegnet man solch einer Argumentation? Ist ja erstmal so nachvollziehbar.
Selbstverständlich können nicht alle zu uns kommen, was auch immer dieses uns ist. Wie gesagt, es gibt große Unterschiede zwischen Deutschland und Italien, Deutschland und Griechenland, Deutschland und Zypern. Die meisten Leute schaffen es ja gar nicht nach Deutschland. Die meisten Leute schaffen es nicht mal nach Europa. Die weitaus größte, also wirklich allergrößte Zahl der Flüchtlinge geht in ein Nachbarland, das in der Regel genauso arm dran ist oder benachteiligt ist aufgrund von Naturkatastrophen oder der Ausbeutung von Ressourcen und so. Die meisten Leute bleiben da, wo es ihnen fast genauso schlecht geht wie in dem Land, aus dem sie geflüchtet sind. Insofern, glaube ich, muss man da erstmal gucken, was ist eigentlich die globale Situation. Das ist das eine. Darüber hinaus ist die Frage, alle können nicht zu uns kommen, eine, die ablenkt von der Frage, warum wollen denn Menschen überhaupt weg von da, wo sie sind? Und oft genug ist das ist tatsächlich so, wie es kolportiert wird in liberalen und rechten Medien und von der Politik. Das sind natürlich oft ökonomische Gründe. Das hat aber immer auch damit zu tun, dass die Länder, aus denen die Leute weg wollen, ehemalige Kolonien sind, die jetzt aufgrund von wirtschaftlicher Abhängigkeit in einem Quasi-Koloniestatus sich befinden und dass da weiterhin natürliche Ressourcen, menschliche Ressourcen ausgebeutet werden, dass da natürlich in Kauf genommen wird unsichere Arbeitsbedingungen oder überhaupt keine Arbeit für Leute und dass Leute aus solchen Ländern flüchten wollen, weil sie denken, wenn einer geht, dann werden hier 3, 4, 5 Leute aus der Familie mit ernährt. Das halte ich für ganz nachvollziehbar. Und wenn man das verhindern will und ein seriöses Interesse hat daran, dass es Menschen gut geht, in Deutschland wie woanders, dann muss man sich dafür einsetzen, dass die weltweite Arbeitsteilung eine gerechtere wird, dass Leute, die aus den Herkunftsländern, aus denen die Leute flüchten, dass sie da ein anständiges Leben führen können. Und dann schaut man, wenn das soweit ist, schaut man mal, wie viele wollen da eigentlich weg und wie viele wollen nach Deutschland oder nach Europa und was bedeutet das dann?
Das heißt, wenn wir schon beim Wir und Uns sind, könnte man sagen, wir, also die europäischen Staaten, haben diese Armut und diese prekären Verhältnisse, diese Schwierigkeiten erstmal überhaupt produziert. Haben wir da eine Verantwortung?
Ja, aber selbstverständlich. Also ich meine, die Leute sind ja nicht von alleine darauf gekommen, dass sie jetzt also als Sklaven verschleppt werden wollten nach England oder nach Nordamerika oder nach Südamerika dann. Die Leute sind nicht von alleine darauf gekommen, dass ihre Rohstoffe alle ausgebeutet werden und zu einem Spottpreis an europäische Mächte verkauft werden, wenn sie überhaupt verkauft werden und nicht nur mitgenommen werden. Die Leute sind nicht von alleine darauf gekommen, mit der EU sehr asymmetrische Handelsverträge schließen zu müssen. Und historisch wie aktuell gibt es einfach genug Gründe zu sagen, die Armut in anderen Ländern und zum Teil auch tatsächlich Naturkatastrophen, die in der Folge von einem Umgang mit Natur passieren, der nicht besonders nett ist. All das ist ein europäisches und mittlerweile auch nordamerikanisches Projekt.
Sie schreiben auch, wichtig wäre eine Entkolonialisierung des Denkens, des Fühlens und des Handelns und schreiben sogar von einer Bewusstseinsindustrie. Was meinen Sie denn damit?
Also ich glaube, dass solche gesellschaftlichen Prozesse, politische Prozesse, juristische, also die Gesetzgebung in einem Land, all das geht ja nicht an Menschen vorbei. Die wachsen in eine Gesellschaft hinein, die sind mit Staat, mit Erziehung, mit Polizei, mit Militär, mit solchen Dingen konfrontiert und übernehmen natürlich Werturteile, Vorstellungswelten, die zutiefst aus der Geschichte wie aktuell rassistisch konnotiert sind oder sogar rassistische Bedeutungen erst hervorbringen. Wir hatten diese ganze Kinderbuchdebatte, das haben Sie verfolgt, wo es also darum ging, dass bestimmte rassistische Wörter ersetzt werden sollten durch andere. Was da für ein Protest vonstatten gegangen ist, war natürlich für Kunst und Meinungsfreiheit und so. Das finde ich sehr erstaunlich, weil da offensichtlich Leute ganz tief in ihrem Innersten getroffen werden, weil sie jetzt plötzlich ein bestimmtes rassistisches Wort nicht mehr benutzen können sollen. Dabei haben sich die Verlage und in einem Fall ja sogar der Autor noch, der lebte, dafür entschieden, das zu machen und die ganze Rede von der Zensur und Meinungsdiktatur und so ist total überflüssig. Aber nein, da werden Leute also in ihrem Innersten, in ihrem Privatesten, in ihrem Selbst getroffen, weil sie denken, es steht mir zu, ich muss in der Lage sein und es dürfen, andere Leute so zu bezeichnen, wie ich das möchte. Sie haben vorhin die Passage vorgelesen, wo es darum ging, in der Akademie Institute zu gründen und Museen zu bauen. Es erscheint niemandem als widersinnig oder als Problem, dass in den ganzen westlichen und nördlichen Ländern ethnografische Museen, ethnologische Museen existieren, wo also vom Totem über das Boot und die Kleidung bis zu den Essensgeräten alles ausgestellt wird. Dass aber auf der anderen Seite, wo diese Dinger mitgenommen wurden, solche Museen überhaupt nicht existieren. Das heißt, dieses Recht, sich Dinge mitzunehmen, selber zu definieren, wer auf welche Weise bezeichnet werden darf und wie am besten nicht, das nehmen sich Leute in Europa, zumindest weiße Leute in Europa, ganz selbstherrlich heraus.
Das heißt, dieser Kolonialismus, der ist kulturell tief verwurzelt im Denken und der ist im Grunde bei jedem, könnte man sagen, latent vorhanden, ohne das jetzt zu verallgemeinern, aber steckt in uns drin?
Das steckt in uns drin, das steckt in uns allen drin. Ich bin in Berlin zur Schule gegangen, in West-Berlin in den 80er Jahren und ich habe mit keinem Wort davon gelesen, dass also Deutschland in den Kolonien ganz schreckliche Verbrechen zu verantworten hat, wo Hunderttausende, vielleicht Millionen, wenn man die Kooperation mit den Belgiern dazu nimmt, wo vielleicht Millionen Menschen ermordet wurden, wo ihnen die Hand abgehackt wurde, wo ganz, ganz, ganz schlimme Dinge passiert sind. Ich bin als jemand, der heute versucht, damit bewusster umzugehen, bin ich ja damit aufgewachsen, dass bestimmte Sachen besprochen werden und andere Sachen nicht. Und das trifft natürlich für alle anderen, die hier zur Schule gehen, die hier aufwachsen, die hier Fernsehen, trifft das ja auch zu. Und natürlich werden uns nicht nur im Schulunterricht, auch in der Werbung, auch bei Behörden, überall in dieser Gesellschaft werden uns ja bestimmte Bilder vermittelt. Also in Bezug auf schwarze Menschen gibt es bestimmte Vorstellungen, wie die denn so sind und was sie denn so machen. In Bezug auf Muslime gibt es diese und jene Vorstellungen, also ob die jetzt besonders fortschrittlich oder rückschrittlich sind. Werk von Thilo Sarrazin ist ja dann ein ganz gutes Beispiel, was der nicht alles weiß über die Muslime. Das ist ganz erstaunlich. In Bezug auf asiatische Menschen gibt es bestimmte Vorstellungen, die sind voneinander verschieden, aber trotzdem sind sie immer abwertend. Hm. Und wenn wir uns anschauen, wenn ich das eben noch ergänzen darf, dieses ganze Wissen, das historisch gewachsen ist, das irgendwie geronnen ist zu einem Wissensbestand, den tatsächlich alle in dieser Gesellschaft haben. Schauen wir uns an die Situation von Sinti und Roma, eine der größten Gruppen, die also in den nationalsozialistischen Lagern ermordet wurden. Zum Teil ist die Repression ungebrochen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Demokratisierung, nach der Staatsgründung der Bundesrepublik und der DDR, ist ungebrochen weitergegangen. Das heißt, die Karteien wurden weitergeführt, die Fingerabdrücke wurden weitergenommen und gespeichert, es wurden Fotosammlungen angelegt, so dass ganze Bevölkerungsgruppen kriminalisiert werden. Bis dahin, dass bei dem einen NSU-Mord, als die Polizistin ermordet wurde, sozusagen es ganz logisch schien, in dem Milieu der Sinti und Roma zu suchen. Das sind Dinge, die kommen nicht, weil da ein Beamter oder eine Beamtin also einen bösen Willen hat. Das sind Sachen, die passieren, weil es ganz normal ist. Und diese Normalität, das ist eigentlich das Problem.
Jetzt würde ich gerne mit Ihnen abschließend noch über den Unterschied zwischen dem Wort Ein- und Zuwanderung sprechen. Da haben Sie einen Unterschied gemacht. Sie sagen, Zuwanderung ist ja das Maximum und Zuwandern heißt am Rand dazukommen zu etwas, das eigentlich schon komplett ist. Also wie Deutschland, Europa ist komplett und Einwanderung ist dann was anderes. Was ist denn der Unterschied zwischen Ein- und Zuwanderung?
Na, Einwanderung ist ja das Land, das gegen das sich lange Jahrzehnte die Bundesrepublik Deutschland gewehrt hat. Helmut Kohl bis zuletzt, der immer wieder sagte, Deutschland ist kein Einwanderungsland, obwohl also insbesondere in den 80er Jahren nach Westdeutschland prozentual zumindest mehr Einwanderung passierte als nach Neuseeland oder Kanada, Mexiko, USA, klassische Einwanderungsländer. Das heißt, faktisch war die Bundesrepublik Deutschland bereits in den 80er Jahren Einwanderungsland. Trotzdem hat bis in die späten 90er Jahre die deutsche Regierung gesagt, wir sind kein Einwanderungsland. Und dann ist diese mit dem Zuwanderungsgesetz, ist dann also dieses Wort von der Zuwanderung erfunden worden. Das heißt, eigentlich ist hier alles ganz gut und schön und komplett. Und dann kommen welche dazu, am Rand irgendwo. Und das ist natürlich, erstens ist es ein linguistischer Unterschied wahrscheinlich, dass es ein Wort gibt für Einwanderung und Zuwanderung. Aber ich glaube, dass es auch sehr konkret wird und für sehr viele Menschen sehr konkret wird, weil das bedeutet, dass tatsächlich die Einwanderung, also das ins Zentrum von etwas gehen, in die Mitte von etwas gehen, ganz oft verhindert wird. Dergestalt verhindert wird, dass Leute keinen ordentlichen Vertrag kriegen, dass die hier und da mal also für 6 Monate oder ein Jahr arbeiten dürfen, um zu sagen, schau, bei uns ist also auch so jemand, wir sind jetzt also ganz bunt und Multikulti und so. Aber schauen Sie sich den öffentlichen Dienst in jeder deutschen Stadt an, in jedem deutschen Bundesland an. Schauen Sie sich an, wie viele Lehrkräfte mit Migrationshintergrund an der jeweiligen Schule sind. Und Sie werden immer sehen, dass es eine unglaublich große fehlende Repräsentanz gibt. Das heißt, die Leute leben hier, die sind hier geboren, die sind hier aufgewachsen, die sind hier zur Schule gegangen, sie haben hier studiert. Sehr wahrscheinlich werden sie sogar hier sterben, in der zweiten oder dritten Generation. Und trotzdem behandelt man sie so, als wären sie Leute, die irgendwie auch da sind, aber nicht wirklich dazugehören. Und das meine ich mit dem Unterschied zwischen Einwanderung und Zuwanderung.
Wer ist eigentlich wir? Wer ist uns? Große und philosophische, kulturelle und politische Frage. Und vielleicht wird das ja auch Thema heute Abend sein. 18 Uhr im Rathausfestsaal werden Sie auch darüber sprechen. Flucht und Migration, Hintergründe und Aspekte einer ökonomisierten Wanderungsbewegung. Zeit für Diskussion wird es sicherlich auch geben. Wir haben es jetzt schon mal ein bisschen besprochen, aber in der Fülle dann vielleicht heute 18 Uhr im Rathausfestsaal im Rahmen der Ringvorlesung Migration, Integration und Inklusion. Ich bedanke mich bei Yılmaz Güney. Eine gute Reise nach Erfurt und Ihnen einen schönen Tag.
Herzlichen Dank.
Tschüss.